Ich bin per Heinlein. Ich bin seit vielen, vielen Jahren als E-Mail-Anbieter hier in Deutschland tätig. Wir haben vor ungefähr 30 Jahren mal eine Computer-Mailbox für Schülerzeitung gegründet, aus dem Gedanken der Presse- und Meinungsfreiheit heraus. Und das hat dann heute irgendwann dazu geführt, dass wir heute den Provider Mailbox.org betreuen oder gegründet haben, der eben besonders sichere Kommunikation für Bürger und NGOs, für private Initiativen anbieten soll. Und die lustige Ironie bei der Geschichte ist, dass das damals tatsächlich mit einem Mitarbeiter von Radio Z aus Nürnberg entstanden ist als fixe Idee. Das war vor ungefähr 30 Jahren und das freut mich sehr, mal wieder mit Radio Z heute zu sprechen.
Ja, was macht denn Mailbox.org als Anbieter besonders?
Wir haben halt die Aufgabe, eine sichere Kommunikationsplattform für jedermann anzubieten, die sich nicht in die Fänge der großen Provider, der großen Anbieter wie Google, Facebook oder Office 365 begeben wollen. Die also Wert darauf legen, dass die Kommunikation tatsächlich auch unter uns bleibt, die nicht zu Werbezwecken ausgewertet wird. Und dadurch, dass unsere Nutzer bei uns halt einen schmalen Euro im Monat bezahlen, sind wir auch nicht darauf angewiesen, Werbung zu schalten, unsere Nutzer auszuspionieren, um da zielgruppenpassende Werbung zum Beispiel anzubieten. Und wir analysieren auch nicht die Inhalte, die sie in ihren Mailpostfächern haben. Und darüber hinaus kommt halt aufgrund unserer Geschichte natürlich der Ansporn, die besten Verschlüsselungslösungen sozusagen anzubieten, die eben auch für normale Menschen benutzbar sind.
Warum ist es denn Mailbox so wichtig, einen Transparenzbericht jedes Jahr zu veröffentlichen?
Dass wir bei diesem Transparenzbericht auch der Polizei oder der Staatsanwaltschaft sehr auf die Finger schauen, hat ein bisschen was mit unserer Geschichte zu tun. In den 90er Jahren, als wir das noch unter dem Namen JP Berlin als Provider betrieben haben, waren diese Mailboxen tatsächlich immer ein gewisser Dorn im Auge von Polizei und von Staatsanwaltschaften. Und da wurde damals schon auch versucht, manchmal eine Einschüchterung zu betreiben. Also da gab es schon Situationen, wo einfach mal so ein komplettes Equipment beschlagnahmt wurde. Da gab es schon einen gewissen repressiven Druck damals auch. Und wir sehen halt auch heute, dass wir natürlich Strafverfolgung sehr, sehr gut finden und da auch überhaupt nicht irgendwie ein Hort für Leute sein wollen, die das mit der Gesetzeslage nicht so genau nehmen. Wir sehen aber halt auch, dass auch die Polizei sich halt selber nicht unbedingt an Recht und Gesetz hält. Und das ist im Fernsehen mal ganz lustig, wenn der Durchsuchungsbeschluss da mal ein bisschen salopper gehandhabt wird. Aber im Prinzip muss man halt sagen, die Polizei muss sich an die geltende Gesetzeslage halten. Und wenn wir feststellen, dass ein wesentlicher Teil der Anfragen hier einfach rechtswidrig ist und Kompetenzen überschritten werden, dann ist es unsere Aufgabe, hier auch einfach das deutsche Grundgesetz zu achten und dem Einhalt zu gebieten.
Jetzt haben Sie ja in dem neuesten Transparenzbericht davon berichtet, dass 60% der Anfragen, die eingegangen sind bei Mailbox, rechtswidrig waren. Um was für Anfragen geht es denn da und was genau ist rechtswidrig?
Also ein Großteil der Anfragen, die wir bekommen, sind sogenannte Bestandsdatenauskünfte, wo also einfach nur angefragt wird, wer ist denn der Besitzer dieser Mailadresse, einfach damit man dann eine natürliche Person hat, gegen die zum Beispiel ermittelt werden soll. Das sind manchmal Beleidigungen im Forum, wenn mal ein Wort das andere gibt, irgendwo im Internet. Das sind aber oft auch manchmal so Warenbetrugssachen, dass irgendwas Komisches auf eBay angeboten worden ist oder teilweise natürlich auch, dass Leute Viren oder so nicht Krypto-Erpressungstrojaner verschickt haben oder irgendeinen Schindluder damit getrieben haben. Das Problem dabei ist halt auch, dass wir natürlich in Deutschland sehr, sehr strenge Datenschutzvorschriften haben. Auch wir Provider sind massiv gebunden, da den Datenschutz sehr strikt einzuhalten. Da stehen ja auch jetzt gerade durch die letzte Gesetzesreform immense Strafen im Millionenbereich teilweise da drauf, wenn Unternehmen den Datenschutz nicht achten. Und die Polizei selber übermittelt mit ihren Anfragen ja auch personenbezogene Daten von Verdächtigen, die im dümmsten Fall sogar auch als unschuldig erstmal gelten müssen nach dem alten Grundsatz. Und wenn die Polizei das als unverschlüsselte E-Mail kommuniziert oder diese Daten selber nicht schützt, dass Dritte das nicht mitlesen können, dann nimmt die Polizei das im dümmsten Fall selber nicht nach dem Bundesdatenschutzgesetz sehr genau. Und das geht halt einfach nicht. Da muss man auch einfach aufpassen. Wenn da unsauber gearbeitet wird, werden am Ende vielleicht sogar auch Beweise im Strafprozess dann einfach unbrauchbar gemacht. Da tut sich die Polizei natürlich auch selber gar keinen Gefallen, durch rechtswidrige Anfragen rechtswidrige Ermittlungen dann am Ende zu kriegen.
Jetzt haben Sie ja infolgedessen eine Anleitung verfasst, wie die Behörden korrekt vorgehen sollten in Zusammenarbeit mit einem Anwalt. Was war dabei Ihre genaue Motivation?
Also wir haben einfach mal zusammengetragen, was das denn mit diesen ominösen Auskünften an die Staatsanwaltschaften und so weiter auf sich hat, weil wir natürlich auch von unseren Nutzern, von uns und von anderen Providern immer auch viele Anfragen kriegen und sich der normale Bürger wenig darunter vorstellen kann, was da hinter den Kulissen eigentlich passiert. Insofern ist das vor allem auch ein Aufklärungswerk natürlich für die normalen Nutzer im Internet, um auch einfach mal aufzuzeigen, unter welchen Voraussetzungen können denn überhaupt welche Daten rausgegeben werden und was hat es denn mit dieser ominösen polizeilichen Ermittlung im Internet tatsächlich auf sich. Weil es ist uns natürlich auch wichtig, dass der normale Bürger einfach weiß, woran er ist und im dümmsten Fall aber auch weiß, dass das schon ganz erhebliche Hürden nach der deutschen Gesetzeslage gibt. Das ist ja nicht so, dass das willkürlich rausgegeben wird, sondern sobald es ein bisschen tiefer in die Kommunikation geht, haben wir hier in Deutschland zum Beispiel einen Richtervorbehalt, dass das wirklich ein Ermittlungsrichter ganz klassisch anordnen muss. Und da sind halt hohe Hürden. Gleichzeitig ist es halt dann auch sehr schwierig, natürlich, wenn die Polizei ermittelt, teilweise dann auch in wirklich ernstzunehmenden Delikten wie Erpressung oder Drohung mit irgendwelchen zum Beispiel auch Attentaten, Trittbrettfahrer oder ernst gemeint, und wir dann aber der Polizei wirklich erklären müssen, warum wir das jetzt und warum wir uns weigern, das rauszugeben, und die uns das dann vielleicht einfach auch nicht glauben. Und wir dann natürlich in Diskussionen kommen, ob wir jetzt Lust haben, die Ermittlungsergebnisse zu gefährden, und wir aber natürlich auch klarstellen müssen, dass wir das nicht wollen, aber dass wir auch nicht das Gesetz brechen können an dieser Stelle. Und darum war es uns halt wichtig, das einfach mal zusammenzufassen, weil das gibt es, soweit ich weiß, irgendwo nirgendwo als kompakte Übersicht.
Unter anderem ist ja darin auch verzeichnet, wer überhaupt Anfragen stellen darf, sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Können Sie da vielleicht kurz ein paar Beispiele nennen?
Die Anfragen an die Provider, das kommt ein bisschen darauf an, welche Daten herausgegeben werden sollen, aber die normalen Bestandsdatenauskünfte sind relativ einfach. Die können zum Beispiel in erster Linie von den ermittelnden Polizeibeamten abgefragt werden, weil da geht es ja nur darum, wer ist der Account-Inhaber, um dann weitergehend zu ermitteln gegen den. Das ist im Prinzip vergleichbar mit, wer ist der Halter eines Autos anhand des Nummernschildes, und dann weiß man, gegen wen hier ein Verkehrsverstoß ermittelt werden soll. Sobald aber an die Verkehrsdaten geht, also zum Beispiel Logfiles, wann wurden welche E-Mails verschickt, oder tatsächlich an die E-Mail-Kommunikation selber, die sogenannte Telekommunikationsüberwachung, also quasi das Abhören eines Postfachs, gibt es da Richtervorbehalte, wo wir dann tatsächlich auch Originaldokumente von den Gerichten benötigen, bevor wir irgendwas machen. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Behörden, das kann auch sowas wie Bundeskriminalamt sein, das kann natürlich auch Zoll sein, wenn es zum Beispiel im Bereich Schmuggel irgendwelche Verdachtsfälle gibt, und diverse andere Nebenbehörden, aber im Endeffekt sind es so diese klassischen großen Behörden.
Würden Sie sagen, es handelt sich tatsächlich immer um Unwissenheit bei den Behörden, oder gibt es da vielleicht auch das ein oder andere schwarze Schaf, das da vielleicht auch mit Absicht vielleicht mal versucht, so eine Anfrage zu stellen ohne die nötige Legitimation?
Also das ist schon besonders bitter, wenn man mit den Kollegen dann oft auch einfach telefoniert, um das einfach zu erklären und aufzuklären, und dann einfach manchmal auch Sprüche von den Ermittelbeamten kommen, naja, weiß ich schon, habe ich schon mal gehört, aber ich habe es halt mal versucht, Versuch was wert. Weil damit sagt der Kollege ja, er hat das absichtlich gemacht, wusste, dass er sich selber nicht an das Gesetz hält, und das ist dann halt schwierig, weil er bringt auch uns als Provider in eine schwierige Situation. Ne? Würden wir das beantworten, würden wir uns oder meine Mitarbeiter sich selber strafbar machen. Und da konfrontiere ich die Polizisten dann schon auch damit, dass ich ihnen sage, dass ich das als Anstiftung zur Begehung einer Straftat verstehe und ich jetzt eigentlich mal langsam Gegenanzeige, also Strafanzeige stellen müsste. Ich habe natürlich auch andere Polizisten, die das auch wissen, aber auch einfach natürlich nicht einsehen. Da fallen dann auch solche Sätze wie, ja, Datenschutz ist hier wohl Täterschutz. Das sind natürlich relativ dumme Aussagen, muss man auch einfach sagen, die einfach der Polizei überhaupt nicht zugestehen, weil es gilt der Grundsatz der Unschuldsvermutung, und mit genau denselben Gedankengängen kann ich eben auch nicht ohne einfach so in irgendwelche Wohnungen eindringen, sondern braucht Durchsuchungsbeschlüsse, und das muss einfach indiskutabel sein im Rechtsstaat, dass man sich daran zu halten hat.
Abschließend noch eine Frage für Sie als Secure-Mail-Anbieter. Was wünschen Sie sich denn netzpolitisch für Veränderungen?
Prinzipiell finde ich den Weg, den wir hier in Deutschland, Europa gehen, sehr gut. Also die Anbieter sind schon zu einem sehr, sehr hohen Datenschutzstandard verpflichtet. Wir haben jetzt auch sehr empfindliche Strafen mittlerweile in Europa für Unternehmen, die diesen Datenschutz mit Füßen treten, auch absichtlich mit Füßen treten, um den gläsernen Bürger auszuspionieren und irgendwie kommerziell zu verwerten. Und ich finde, das ist schon weltweit ein ziemlich hohes Level, was wir erreicht haben. Aber natürlich freue ich mich auch sehr, wenn wir dieses Level weitergehen. Ich finde, der Grundsatz der Gedanken, der Meinungs-, der Pressefreiheit, das sind die elementaren Bausteine unserer Demokratie und die Grundlagen unserer Demokratie. Und wir beobachten natürlich schon in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dass Regierungen doch immer wieder einfach geneigt sind, das nicht mehr so zu achten wie vielleicht früher. Und für uns ist es wichtig, halt immer wieder, wenn versucht wird, diese Grundbausteine etwas auszuhöhlen, dass dann eben auch Bürger auf die Straße gehen, in Demonstrationen, die gibt es ja auch, oder eben durch solche Aktionen der Provider, dass das dann wieder auch ein Stück zurückgerutscht wird und wir diesen Standard eben auch halten können und das Bewusstsein eben schärfen, dass jeder Privatanbieter wie auch Provider oder auch Unternehmen, die mit Kundendaten arbeiten, da wirklich besonders sensibel sein müssen, weil das ist nun mal das Innerste unserer Seele, die Kommunikation, und die kann man gar nicht gut genug schützen.